Das Wort Gottes, der Geist Gottes und die Kraft Gottes, die sind jetzt schon hier, die sind in diesem Raum. Und es ist heute ein sehr schöner Tag und auch ein sehr schöner Text, damit wir uns nochmal Gedanken machen können über die Kraft Gottes, über Paulus und was er uns im Römerbrief da sagen möchte. Eigentlich denke ich, es soll jetzt also offiziell auch losgehen, denke ich, wir haben Ende Januar und wir haben noch im Ohr immer mal wieder das Wort oder den Gruß: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues. Es klingelt. Diesen traditionellen Neujahrsgruß haben wir also oft gehört und ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie froh wird denn das neue Jahr wohl werden? Was kommt denn da auf uns zu? Ich denke, viele von uns sind doch eigentlich eher bedrückt. Da sind Sorgenfalten auf der Stirn, die gehen so schnell nicht weg. Und froh sind wir eigentlich nur, dass 2022 rum ist, ohne dass noch mehr passiert ist. Die großen Themen und Probleme sind geblieben. Der Krieg in der Ukraine wird unverändert geführt. Die Klimaprobleme werden mit den bisherigen Maßnahmen wohl nicht gelöst werden. Und damit verlieren weiterhin viele Millionen Menschen aus aller Welt ihren Überlebensraum. Sie fliehen und kommen dann auch zu uns mit der Bitte: Nehmt uns auf, nehmt uns an, gebt uns die Möglichkeit, hier zu leben und zu arbeiten. Und wie gehen wir denn dann mit diesen vielen Menschen um? Und weiter, wie sieht es mit den Energiekosten aus? Und. Optimisten erwarten in 2023 einen, also nur unverbesserliche Optimisten erwarten den, nur unverbesserliche Optimisten erwarten in 2023 einen positiven Aufbruch und sehen neue Ufer. Es gibt derzeit wenig Hoffnung, aber eine Menge Pflichten und Lasten. Lasten, die diese Generation immer noch schultern soll. Lasten für unsere Kinder und Kindeskinder. Seit Jahren ziehen wir diese hinter uns her wie eine schwere Eisenkugel an einer Fußkette und in jedem Jahr kommt etwas dazu. Die Kugel wird schwerer und da fragt man sich natürlich, wie soll das denn weitergehen? Liebe Gemeinde, zu viele offene Fragen machen uns doch Angst, das ist doch ganz klar. Wir Menschen brauchen wenigstens ein paar Regeln und wir brauchen feste Rahmenbedingungen, damit wir in Ruhe und in Frieden leben können. Dieser Rahmen ist derzeit heftig in Bewegung. Es ist von Zeitenwende die Rede. Dazu will ich nur mal ein kleines Beispiel anführen aus meinem Leben. Viele teilen das wahrscheinlich. Da gab es doch den Satz: Nie wieder Krieg. Dieser Satz hat mich von Jugend an begleitet bis zum 24. Februar 2022. Und ich habe ihn geglaubt. Er war Teil meines Selbstverständnisses, meines Weltbildes. Mit diesem Satz endete meine Auseinandersetzung mit den beiden letzten Weltkriegen und dem Nationalsozialismus. Er war der Schlusssatz unter diese geschichtliche Tragödien. Nie wieder Krieg. Innerhalb eines Tages hat dieser Satz seine Gültigkeit verloren und es hat länger gedauert für mich, bis ich eingestehen musste, und sie machen es doch wieder. Liebe Gemeinde, die Schwierigkeiten, in denen wir stecken, sind so groß, dass wir sie als Weltgemeinschaft anpacken müssen, wenn sie gelöst werden sollen. Es müssten schon alle mitmachen. Das ist mal eine Herausforderung. Wir sind also am Schwimmen. Was sollen wir tun, damit wir das Richtige tun. Okay, heute lassen wir mal die ganz große Weltpolitik außen vor und beziehen uns lieber mal auf den Bereich, auf den wir noch Einfluss haben, und zwar auf unser persönliches Leben. Auch da gibt es immer wieder Einstellungen und Handlungen, die überprüft und eventuell geändert werden könnten. Und dazu braucht es natürlich Orientierung. Lasst uns hören, was Paulus in Römer 1, Verse 13 bis 17 schreibt. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht bzw. rettet alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit der Text. Zum Hintergrund des Briefes, des Römerbriefes, könnten wir uns vergegenwärtigen. Paulus schreibt den Brief an die Römer Mitte der 50er Jahre, also circa 20, 25 Jahre nach Jesu Tod. Er selbst hat Jesus nie persönlich getroffen, aber als Pharisäer seine junge christliche Gemeinde konsequent und brutal verfolgt. Und zwar so lange, bis Jesus mächtig in sein Leben eingreift, direkt und ungefragt. Er hat also die Kraft Gottes direkt und ungefragt erlebt und erfahren. Er blendet ihn, also Jesus hat Paulus geblendet, spricht ihn an mit Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und gibt ihm und anderen Anweisungen, wie es jetzt weitergeht. Paulus wird im christlichen Glauben unterrichtet. Nach 3 Tagen kehrt seine Sehkraft zurück und von nun an beginnt er, den neuen, den christlichen Glauben, nicht nur den Juden zu predigen, sondern vor allem den Nichtjuden. Allen Menschen, denen er auf seinen Missionsreisen begegnet. Ohne sein Zutun ist in Rom eine christliche Gemeinde entstanden und Paulus' Absicht ist es, nach Rom zu gehen, sich mit der Gemeinde dort zu verständigen und dann das Evangelium weiter nach Westen, nach Spanien zu tragen. Die Reise wird aber immer wieder verschoben und so schreibt er wenigstens mal einen Brief und legt dort seine Motivationen und Glaubensüberzeugungen dar. Er sieht es also als seine Pflicht an, das Evangelium überall zu predigen. Den Klugen, den kulturell Hochstehenden, wie den ungebildeten Menschen ohne Ansehen ihrer nationalen und religiösen Herkunft. Ohne Umschweife kommt er direkt zu einem wichtigen Punkt seines Glaubens. Und das ist auch die Kernaussage des heutigen Textes. Und viele sagen, es ist auch die Kernaussage des gesamten Römerbriefes, um den es dann immer wieder geht. Er sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und alle, die daran glauben, werden selig. Und das ist wirklich die zentrale Aussage. Und so einfach wie das klingt, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man mal so ein paar Begriffe klärt, wie als erstes den Begriff des Evangeliums. Zunächst einmal heißt es übersetzt die gute Nachricht, weiß jeder von uns. Wenn wir aber jetzt mal auf einem Blatt kurz aufschreiben sollten, was denn die gute Nachricht für Sie oder für ihn ist, inhaltlich, für mein Leben, und wie sich das so ganz konkret im Leben ausdrückt, dann glaube ich, hätten wir viele interessante Antworten. Die wären nicht immer gleich. Aber ich denke, es könnte ungefähr folgende gute Nachricht genannt werden. Gott hat uns Menschen geschaffen, er liebt uns, er will an unserem Leben teilnehmen. Er hat eine Vorstellung davon, wie wir Menschen leben sollen. Und damit seine Botschaften und Absichten besser verstanden werden, wird er in Jesus Mensch. Er stellt sich als Bruder und Schwester solidarisch neben uns. Er hilft, freut sich und leidet mit uns. Er ist uns gnädig und verzeiht Versagen und Schuld. Er stirbt unseren Tod, steht auf zu neuem Leben, wie es auch uns zugesagt ist. Das Reich Gottes hat begonnen und wir sind aufgerufen, es mit Gottes Hilfe immer weiter voranzutreiben. Das wäre einmal der Begriff Evangelium zusammengefasst, so wie ich es persönlich für mich sehen würde und könnte. Und vielleicht gibt es da bei Ihnen gewisse Übereinstimmungen. Im Großen und Ganzen haben wir es ja auch vor der Predigt hier selbst gesehen und gesungen. Diese gute Botschaft, die kann ich glauben. Der nächste interessante Begriff. Was heißt denn Glauben? Glauben heißt zunächst einmal, ich nehme an, ich hoffe das, ich halte es für möglich, ich vertraue darauf, dass etwas so oder so sein möge. Zum Beispiel, dass die gute Nachricht wahr sein möge. Zunächst ist ein Glaube ein willkürlich gesetzter Gedanke, der, sofern er nicht schon bald wieder verworfen wird, in einem Prozess von Glauben und Leben zu einer Haltung des Menschen wird. Viele Mitmenschen lehnen ab, etwas zu glauben, was man nicht beweisen kann. Es soll wissenschaftlich zugehen bei der Beschreibung und bei unserem Umgang mit uns und der Welt. Wissenschaftlicher Umgang meint, es wird einfach mal eine Hypothese formuliert und dann wird überprüft, ob sie stimmt oder falsch ist. Um zu entscheiden, ob die Überprüfung ordentlich gemacht wurde, muss das Ergebnis wiederholbar und ohne Einfluss der beteiligten Personen zustande gekommen sein. Und dabei wird gewogen, gemessen, gerechnet bzw. im Rahmen der Logik überprüft. Was nur individuell erfahrbar ist, kann man aber nicht beweisen. Und viele denken, das könnte dann auch nicht gelten. Wer solch eine Position bezieht, lässt weite Teile unseres Lebens außer Betracht. Wie viel wiegt denn die Liebe, die ich zu meiner Frau habe? Wie viele Kubikmeter hat das Vertrauen, das ein kleiner Junge zu seiner Mutter hat? Kann die Hoffnung darauf, dass meine verschüttete Tochter aus den Trümmern eines ukrainischen Hochhauses gerettet werden kann, in einer mathematischen Formel ausgedrückt werden? Nein, so geht das nicht. So können wir nicht an diese Phänomene herangehen. Gibt es sie damit nicht? Doch, jeder von uns weiß, dass es sie gibt. Wissenschaftliches Vorgehen hat seine unbedingte Berechtigung. Sauber bewiesene Fakten sind eine große Hilfe im Leben. Wer allerdings nur das anerkennt, was als Ergebnis eines wissenschaftlichen Prozesses formuliert werden kann, der lässt weite Teile des menschlichen Lebens außer Acht. Und so leicht kann man uns den Glauben als Lebenshaltung nicht mies machen. Wenn es um Glauben geht, gibt es noch einen weiteren schwierigen Punkt, wo es Glaube gibt, da gibt es immer Zweifel. Glaube und Zweifel sind die beiden Seiten einer Medaille. Besonders am Anfang eines Glaubenslebens kommt oft die Frage auf, und wenn es alles doch nicht so ist, wie ich annehme? Das ist doch ganz normal. Das kennen Sie, das kenne ich und das kennt unser Bruder Jesus, der an unserer Seite steht, genauso. Er hilft uns dadurch und ist uns gnädig. Wir können uns ganz beruhigt in seine Obhut begeben. Er wird uns die Kraft zur Überwindung des Zweifels geben. Paulus sagt, wenn ich das Evangelium glaube, dann rettet mich die Kraft Gottes. Gut, letztendlich die Kraft Gottes. Wie kann ich sie erfahren? Ich denke, zunächst einmal sehe ich die Kraft Gottes in seiner Schöpfung, in den unbändigen Kräften, die das Universum schaffen und zusammenhalten. Ich sehe die Kraft Gottes in der Natur unserer Erde, in Wind und Wetter, Sturm und Hagel, in der Kraft des Meeres. Ich sehe die Kraft des Wachstums jedes Jahr im Frühjahr und die wunderbare Kraft des Lebens im Werden und Wachsen meiner Kinder und jetzt wieder meines Enkels. Aber ich erfahre auch die Kraft Gottes in mir. Den Glauben vorausgesetzt, spüre ich in mir die Möglichkeit zur Orientierung. Ich kann einen Lebenssinn formulieren. Ich kann die Gnade Gottes spüren und annehmen. Und damit schenkt er mir Frieden. Und diesen Frieden Gottes, den kann ich spüren. Er nimmt mir Lebensangst. Ich kann abends ruhig einschlafen. Ich kann mich öffnen für den Empfang seiner Liebe für mich und kann diese weitergeben an meine Ehefrau, meine Kinder, meine Mitmenschen. Das hört sich vielleicht ein wenig pathetisch an. Vielleicht haben wir es auch schon oft gehört, aber nie so richtig drüber nachgedacht. Liebe ist nichts, was wir Menschen von uns aus selbst entstehen lassen können. Das sollten wir uns klar machen. Liebe ist ein Geschenk Gottes. Dazu heißt es im 1. Johannes, Kapitel 4, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer also das Geschenk der Liebe Gottes in sich trägt, der verändert sich zum Guten. Die Liebe befähigt zu erstaunlichen Handlungen, jahrelange Hilfe, Pflege, Fürsorge für Kinder, Ehepartner und Eltern. Oder die Fähigkeit, dem geliebten Menschen nach einem Streit immer wieder zu verzeihen. Vielleicht kennen Sie das von sich aus. Der Ehepartner hat mich richtig geärgert und man denkt, das kann doch wohl alles nicht sein. Und sie kommt näher. Also man spricht wieder miteinander und die Liebe schafft es. Die Liebe schafft es tatsächlich, dass wieder alles von einem abfällt, dass der ganze Streit wieder weg ist und dass man immer wieder auch von vorne neu anfangen kann. Ein Phänomen, das kann man nur erfahren, wenn man 40 Jahre oder länger schon miteinander verheiratet ist. Wie ist das immer möglich? Denken wir an Verse in 1. Korinther 13. Sieh, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und duldet alles. Eine gewaltige, göttliche Kraft in uns. Kommen wir zurück zur Kernaussage. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Alle, die daran glauben, werden selig bzw. gerettet. Und im Vers danach schreibt Paulus, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Na gut, dann wollen wir uns das auch noch vor Augen halten und überlegen, was das heißt. Was ist denn die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Was ist damit gemeint? Der Begriff kommt aus der alten hebräischen Gesellschaft. Und der Sinn liegt nicht darin, dass es nur gerecht zugehen soll. Diese Gerechtigkeit ist weiter gefasst. Es handelt sich dabei um eine generelle Haltung, eine besondere Art und Weise, wie eine Familie, ein Stamm, ein Volk mit sich, den Mitmenschen, mit Gott und der Welt umgehen will. Somit sagt Paulus, die Kernaussage stimmt mit der Gesamtheit der göttlichen Botschaft und Absichten für uns überein, mit seiner Gerechtigkeit. Eine Glaubenshaltung führt zu entsprechenden Lebenserfahrungen und die wiederum verändern die Glaubenshaltung. Glauben ist ein fortwährender Prozess. Paulus sagt, aus Glauben zum Glauben. Weiterhin betont er, dass die Adressaten des Evangeliums alle Menschen auf dieser Erde sind. Egal, ob sie gebildet oder ungebildet sind, welcher Nationalität sie angehören, zu welchem Volk sie sich zählen oder welche Hautfarbe sie haben. Das Evangelium hat eine globale Orientierung. Im Alten wie im Neuen Testament wird immer wieder auf das Wohlergehen der Flüchtlinge, der Ausländer, der sozial Schwachen sowie der Witwen und Waisen hingewiesen. Mit Hilfe der Kraft Gottes können wir uns in die Lebenssituation anderer Menschen hineinversetzen, ihre Motivationen und Probleme sehen und verstehen lernen. Meist verändert sowas unsere Sichtweise und sowas verändert dann auch unser Handeln. Versuchen wir uns doch einmal in die Lage eines ukrainischen Soldaten im Schützengraben vor Bachmut zu versetzen. Jetzt. Dort kauert er. Es sind minus 10 Grad. Schnee und Graupelschauer. Ein leerer Blick in weißen Nebel. Einschläge russischer Granaten weiter weg, näher kommend. Dunkle Ringe um die Augen, Füße starr vor Kälte. Das Bild seiner Ehefrau und der kleinen Tochter huscht vorbei. Er kann es nicht festhalten. Glücklicherweise sind beide geflohen. Irgendwohin nach Deutschland. Er weiß nicht genau, wo sie sind. Aber, liebe Gemeinde, wir wissen, wo sie ist. Sie sind hier am Ort, in den Flüchtlingsunterkünften. Dort hinzugehen, Dort können wir sie finden. Dort können wir sie sehen. Oft sitzt die junge ukrainische Mutter mit ihrer Tochter einfach nur apathisch da. Mit leerem Blick. Beide bleiben immer eng beisammen. Nachts drücken sie sich fest aneinander. Wie geht es der jungen Frau? Versteht sie so viel Deutsch, dass sie weiß, was die Behörden von ihr wollen? Kann sie die notwendigen Formulare ausfüllen, damit sie einen Deutschkurs besuchen kann? Damit die Tochter in die Schule gehen kann? Hat sie die Kraft, diese Flüchtlingssituation mit sich und ihrem Kind durchzustehen? Die größten menschlichen Dramen seit 70 Jahren spielen sich vor unseren Augen ab. Ich hoffe aber nicht vor unseren Herzen. Zur Gerechtigkeit Gottes gehört, dass wir hinsehen und mitleiden. Dann ist das Helfen eine ganz natürliche Sache. Gott gibt uns dazu seine Kraft. Und das Reich Gottes beginnt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Oh.